Und vielleicht auch gleich im Ton. Herzlich willkommen, ich bin im Ton. Ich freue mich, dass wir miteinander Gott feiern können. Wegen ihm sind wir heute Morgen hier. Wegen Gott. Der versprochen hat, durch Jesus, immer da zu sein, wo auch zwei oder drei Menschen in seinem Namen zusammenkommen. Und er ist hier. Deshalb möchte ich ihn, unseren Herrn, nochmal begrüßen. Vater im Himmel, es ist so eine Ehre, in deiner Gegenwart zu sein. Du bist unser Schöpfer. Und du bist noch mehr. Du bist der, der uns so unbegreiflich liebt und uns bei unserem Namen kennt, der es gut mit uns meint und doch heute Morgen in unser Leben hineinspricht. Und wir wollen nicht aufhören, dir Danke zu sagen für deine Liebe. Amen. Herzlich willkommen auch alle zu Hause, die jetzt an ihren Endgeräten die Predigt anhören, anschauen werden. Ich wünsche euch allen miteinander ganz viel Segen dazu. Es gibt einen Bibelvers, den ich über diese Predigt schreibe, aus dem ersten Johannesbrief im Neuen Testament, Kapitel 4, Vers 12, ein Auszug. Da steht, wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Wenn wir uns untereinander lieben, das ist so ein typischer Satz, wo es darum geht, um das Miteinander. Das kann ich nicht tun, wenn ich allein zu Hause sitze in meinem Wohnzimmer. Da braucht es immer ein Gegenüber, da braucht es immer andere. Wenn wir uns untereinander lieben, kommt etwas zum Ausdruck. Und in den vergangenen Wochen, wo ich mit der Predigt dran war, habe ich das an verschiedenen Facetten versucht deutlich zu machen. Eine Predigt ging über die Kraft vom Segnen, wenn ich etwas Gutes einem anderen sage im Namen von Jesus, dann berührt das den anderen Menschen, das tut ihm gut, das baut ihn auf, das stärkt seinen Glauben. Es ist ungeheuer, welche Kraft in solchen Segensworten steckt. Und es tut auch mir gut, wenn ich von anderen gesegnet werde. Letzten Sonntag habe ich einen anderen Gedanken ins Spiel gebracht. Hinter Segensworten steckt in der Regel auch, dass ich darüber nachgedacht habe, was ich dem anderen zu sagen habe, was ich zum Ausdruck bringen möchte. Ein riesengroßer Einfluss, der in unseren Gedanken schon beginnt. Worüber denke ich nach? Was bestimmt mein Inneres an dieser Stelle? Das hat große Auswirkungen auf das, was schließlich rauskommt, in Worten wie in Taten. Heute möchte ich noch einen neuen Aspekt hinzufügen. Wie gesagt, unter dieser Überschrift vom ersten Johannesbrief, wenn wir uns untereinander lieben. Es geht um unsere Gefühle. Welchen Einfluss unsere Gefühle haben. Unsere Worte haben Einfluss, unsere Gedanken haben Einfluss, aber auch unsere Gefühle. Wie fühlt ihr euch denn heute Morgen? Schwer zu sagen, also ihr habt alles so eine Maske auf. Da kann man es nicht so genau erkennen, ob ihr jetzt gerade grinst oder lasst das Thema lieber sein. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr fühlt euch gut. Jeder Mensch hat Gefühle, auch wenn er sie nicht immer zeigt. Und die Maske, mit der können wir sie auch nur begrenzt zeigen. Wir blinzeln dann mit den Augen, ne? Nach Kräften. Wir Christen zeigen unsere Gefühle leider nicht immer so, wie wir es könnten vielleicht. Es gab zu meiner Jugendzeit dieses Lied, wir Christen sind zwar fröhlich, wir zeigen es nur nicht so. Aber ich hoffe, dass wir unsere Freude nicht für uns behalten, sondern auch zum Ausdruck bringen können. Und dann musste ich heute Morgen, als ich noch im Bett lag, ein Stück über den Beginn dieser Predigt nachdenken und ein Bibeltext kam mir in den Sinn, den ich euch an dieser Stelle unbedingt sagen möchte. Er steht im Römerbrief vom Apostel Paulus, Kapitel 12, Vers 13. Da fordert der Apostel uns heraus, nicht nur unsere eigenen persönlichen Gefühle wahrzunehmen und damit umzugehen, auf eine gute, gesunde Art und Weise, sondern auch die Gefühle der anderen wahrzunehmen und mit ihnen auch auf gute, angemessene Weise umzugehen. Er fasst das in folgende Worte. freut euch mit den Fröhlichen. Weint aber auch mit den Trauernden. Das hat alles seinen Platz, dieses Gefühl der Freude, aber auch das tiefe Gefühl der Trauer. Und wie heißt es so schön im Volksmund? Geteilte Freude ist doppelte Freude, geteiltes Leid ist halbes Leid. Wenn wir uns untereinander lieben, das spielt auch mit den Gefühlen eine große Rolle. Es gibt ein riesengroßes Spektrum von Gefühlen und jeder von uns hat schon seine eigene Erfahrung gemacht. Wie heißt es so schön? Himmelhoch jauchzend. Und okay, ein kleines Echo, ne? Ihr seid dabei. Himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Gefühle. So schön und manchmal so schwierig. Es ist nicht immer leicht, mit unseren eigenen Gefühlen umzugehen, aber es ist auch nicht immer leicht, mit den Gefühlen anderer umzugehen. Und die Herausforderung in unserem Leben, wenn wir so mit Jesus unterwegs sind, in unserem Lebensalltag, ist, dass wir emotional reif werden. Emotional reif werden. Dass wir nicht immer nur wie ein Kleinkind reagieren, sondern dass da ein Wachstum in unser Leben hineinkommt, auch in der Gefühlswelt. Ich habe mich so gefreut mit diesem Lobpreisteam. Wir haben zum ersten Mal in dieser Formation zusammen Musik gemacht, zu proben am Freitag. Ich habe denen schon erzählt, was ich am Sonntag vorhab zu predigen. Und dann wurde ich erinnert an ein ganz altes Bild, das Campus für Christus vor vielen Jahren schon benutzt hat, um darzustellen, welche Rolle das Gefühl in unserem Lebensalltag hat. Wir sehen diesen Zug des Lebens, wenn man es so sagen will. Könnt ihr durch mich durchgucken? Ja? Okay. Vor allem zu Hause, das muss mal gesehen werden. Da steht Wort, das ist die Lokomotive. Glaube, das ist der Kohletender. Und Gefühl, das ist der Waggon, wo die Leute drin sitzen. Und die von Campus für Christus haben dazu geschrieben, ein Zug wird von der Lokomotive gezogen, nicht vom Anhänger. Mach deinen Glauben nicht von deinen Gefühlen abhängig, sondern setze dein Vertrauen auf die Glaubwürdigkeit Gottes und auf die Zusagen in seinem Wort. Das hat die Miriam heute Morgen schon beim Lobpreis am Anfang gesagt, dass Gottes Wort bleibt. Darauf können wir bauen. Unsere Gefühle sind heute so und morgen anders. Das kann ziemlich schnell umschlagen. Und wenn unser Glaube von einem Gefühl abhängig ist, dann ist das manchmal sehr kritisch. Unser Glaube muss sich immer wieder an Jesus Christus orientieren, an der tiefen Tatsache seiner Liebe. Aber wie gesagt, wir gehen mit Gefühlen um, mit eigenen Gefühlen, wie auch mit Gefühlen anderer. Und das ist nicht immer leicht. Eines der Gefühle, die ich habe, ist ganz große Freude. Das möchte ich nicht verschweigen heute Morgen. Ich sehe da ein Ehepaar mit ihrem Baby sitzen. Wir haben uns schon so lange nicht mehr gesehen. Und ich möchte euch an der Stelle besonders begrüßen. Entschuldigung, wenn ich nicht alle besonders begrüße, aber die drei will ich doch mal besonders begrüßen. Besonders euren kleinen Gabriel. Der ist zum allerersten Mal hier. Wenn man euch sieht mit euren Kleinen, das ist einfach eine riesengroße Freude. Da habe ich gute Gefühle. Ich hoffe, ihr auch. Wir alle. Da fällt es uns recht leicht. Manchmal haben wir aber auch Begegnungen, wo es uns schwerfällt, uns zu freuen. Und wie kann ich dann meine Gefühle ändern? Ich habe letzten Sonntag ein Beispiel gebracht von einem Psychologen namens Albert Ellis, der die sogenannte ABC-Methode entwickelt hat, indem er deutlich gemacht hat, es gibt Ereignisse in unserem Leben, jeden Tag geschehen die. Von morgens bis abends passieren die. Da geschieht etwas, manchmal habe ich Einfluss drauf, manchmal gar nicht. Und diese Ereignisse wirken jetzt auf mein Leben. Ich habe letzten Sonntag das Beispiel gebraucht, wenn jemand als Autofahrer auf die A8 fahren muss, bei der Ausfahrt Ost, dann hat er ein Problem. Dann kommt er meistens in einen Stau, egal in welche Richtung. Und wenn man dann drinne ist in dem Stau, dann denkt man vielleicht, warum immer bei mir? So ein Mist. Und man fängt sich an zu ärgern, wer hat jetzt die Schuld an diesem blöden Stau? Man fängt so ein Selbstgespräch an. Die Situation ist einfach da, gegeben, ein Stau. Und jetzt bin ich mittendrin. Und das macht was mit mir, mit meinen Gedanken. Es geht ja mit den Gedanken los, aber die wirken auf meine Gefühle. Was macht das mit mir in meinen Gefühlen, mit denen wir es heute besonders haben? Da kommt eine emotionale Reaktion dabei raus. Wie sitzen wir da manchmal hinterm Steuer, ihr lieben Männer, ihr lieben Frauen? Und denken uns, Menschenskinder, warum fahrt ihr nicht endlich da vorne? Eine emotionale Reaktion, die oft nicht gut ist. Ich habe letzten Sonntag auf eine alte Werbung hingewiesen. Als Kind habe ich da immer diese HB-Zigarettenwerbung gesehen, wo das HB-Männchen zum Sprichwort geworden ist. Da hat sich einer tierisch aufgeregt über irgendeine Situation im Leben und ist regelrecht explodiert und abgegangen. Das HB-Männchen. Eine gefühlsmäßige, emotionale Reaktion, die aber nicht heil ist, die ungesund ist. Ich will nicht sagen, dass ihr so reagiert, aber manchmal passiert in uns was, wo wir uns furchtbar aufregen. Und Albert Ellis sagt, unser erstes inneres Selbstgespräch, das wir da hatten, das geht manchmal blitzschnell in unseren Gedanken vor sich, führt zu einer ungesunden emotionalen Reaktion. Und wir müssen jetzt nochmal ein bisschen zurücktreten. In einer Beziehung ist es vielleicht sogar nötig, dass man ins andere Zimmer geht und mal tief durchatmet, vielleicht auf 10 zählt und dann nochmal drüber nachdenkt, was war das jetzt eigentlich? Und ist meine Denkweise über diese Situation, über diesen Menschen jetzt richtig gewesen? Was würde denn Jesus jetzt tun in dieser Situation? Und dann kommt Wahrheit hinein in mein Denken. Und wenn ich dann irgendwo auch dann runtergekommen bin, dann gibt es eine neue emotionale Reaktion, sagt Albert Ellis, eine angemessene emotionale Reaktion. Ich möchte es ganz praktisch machen mit einem Beispiel, das habe ich gestern entdeckt. Manchmal gucke ich gern rein, was der Evangeliumsrundfunk im Internet stehen hat zu bestimmten Themen, und bei dem Thema Gefühle habe ich einen Bericht entdeckt von einer Claudia, also es war nicht meine Frau, aber die war sehr, sehr echt und authentisch in dem, was sie aus ihrem Leben erzählt hat. Hört es euch einfach an. Was tun, wenn mein Nächster, den ich lieben soll, einfach nicht mein Fall ist? So ging es mir vor einigen Jahren, schreibt sie. Ich hatte Gottes Liebe für mich erkannt und war davon so bewegt, dass ich anderen von dieser Liebe weitererzählen wollte. Ich war sogar bereit, meine sichere Arbeitsstelle aufzugeben und mich für ein Jahr für eine missionarische Aufgabe unter Migranten im Ausland einzulassen. In der Vorbereitungszeit für meinen Einsatz lernte ich meine bis dahin erste und einzige Teamkollegin kennen. Schon nach 10 Minuten Kennenlernen war mir klar, sie ist nicht mein Fall. Der Gedanke, dass ich für die nächsten 12 Monate mein gesamtes Leben mit dieser Person teilen sollte, trieb mir einen dicken Kloß in den Hals. Gleichzeitig war ich erschrocken über mich selbst. Solche Gefühle kannte ich nicht von mir. Da haben wir die Gefühle, ne? Solche Gefühle kannte ich nicht von mir, schreibt sie. Bis dahin hatte ich mich für einen Menschen gehalten, der mit jedem gut auskommen kann, wenn er will. Ja, vielleicht gab es Leute in meinem Umfeld, die in meinen Augen etwas schwieriger waren, aber denen konnte ich gut aus dem Weg gehen. Aber in diesem Fall würde das nicht möglich sein. Ich musste mich der Sache stellen. Zum Glück hatte ich in der Zeit eine gute Freundin, mit der ich offen über alles und ehrlich reden konnte. Wir beteten zusammen und ich habe Gott meine negativen Gefühle, meine Unfähigkeit zu lieben, eingestanden. Das war richtig befreiend. Dazu gab mir meine Freundin ein paar gute Tipps, wie ich mit dieser schwierigen Situation besser umgehen konnte. Ich habe zum Beispiel gemeinsam mit meiner Kollegin angefangen, ein Buch zu lesen, um im Glauben zu wachsen. Wir tauschten uns dann regelmäßig über diese Lektionen im Buch aus. Und so lernten wir uns besser kennen und verstanden, warum der andere manchmal so anders tickt. Und mit der Zeit spürte ich, wie sich meine Gefühle veränderten. Ich konnte meine Teamkollegin plötzlich mit anderen Augen sehen. Es ist ein Stück Liebe in mir gewachsen, das nicht von mir kam. Gott hat es mir geschenkt. Das war eine ganz neue und wichtige Erfahrung für mich. Seitdem haben die Worte über Gottes Liebe in der Bibel eine andere Bedeutung für mich. Im Evangelium und den Briefen von Johannes ist die Liebe Gottes ein zentrales Thema. Johannes kannte Jesus persönlich. Er war mit ihm unterwegs. Die Liebe Gottes ist ihm in Jesus sozusagen in Person begegnet. Diese Liebe, die alles verändert, möchte Johannes an seine Freunde weitergeben. In diesem Brief ist es eines der Hauptthemen. Eine ganz wichtige und grundlegende Aussage dazu steht in 1. Johannes 4, wo auch unser Predigttext schon drin stand, aber nicht Vers 12, sondern sie hat jetzt Vers 16, diese Claudia: Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Eine ganz enge Symbiose, eine Verbindung mit Gott durch Liebe. Wenn ich in Gottes Liebe bleibe, das heißt, wenn Gott mich mit seiner Liebe füllt, dann kann ich diese Liebe an andere weitergeben. Auch dann, wenn ich es aus meiner eigenen Kraft heraus mal nicht schaffe, zu lieben. Nicht ich bin es, sondern Gottes Liebe in mir macht es möglich. Und ich frage mich heute Morgen mit euch zusammen, wie können wir das leben? Und dabei emotional reif werden, denn wir kennen das Auf und Ab in solchen Situationen zu gut. Christian Schwarz, ein Theologe, der sich auch mal mit der Liebesfähigkeit in der Gemeinde auseinandergesetzt hat, ein Kursbuch geschrieben hat über Liebe, wie man sie leben kann, hat es zum Ausdruck gebracht, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Das Eros-Konzept oder das Agape-Konzept. Der Hintergrund von diesen beiden Worten ist, im Deutschen, auch im Neuen Testament, finden wir für das Wort Liebe eben nur das Wort Liebe. Das, was im griechischen Originaltext steht, können aber drei ganz unterschiedliche Bedeutungen gemeint sein. Je nachdem, welches griechische Wort dasteht, das wir dann mit Deutsch übersetzen. Da kommt Agape, da kommt Philia und da kommt Eros. Agape, das ist die göttliche Liebe, die einfach alles überwindet, die stärkste Kraft im Universum. Philia, das ist das, was unter guten Freunden stattfindet, wenn man gemeinsam essen geht, gemeinsam joggt und gemeinsam Urlaub macht, gemeinsam arbeitet. Das ist einfach gut freundschaftlich unterwegs. Und Eros, naja, erotische Liebe zwischen Mann und Frau. Eros heißt, ich begehre dich, weil ich ohne dich nicht vollkommen bin. Agape heißt, Liebe ist das sich selbst schenken Gottes. Und diese Liebe von Gott, diese Agape, entzündet sich nicht an dem Geliebten, wenn man ihn anschaut. Sie wendet sich dem anderen nicht deshalb zu, weil er liebenswert wäre, sondern weil sie ihn lieben will. Da steckt ein Wille, eine Entscheidung dahinter. Dich will ich lieben. Ich habe mich dazu entschieden. Und ganz egal, was du tust oder lässt, ich werde dich lieben. Das Eros-Konzept. Ich möchte mal ein bisschen auf die Sprünge kommen und wir werden uns da ein Stück weit vielleicht entdecken, wo manche, wie soll ich sagen, Abläufe in uns passiert sind in der Vergangenheit. Wir kennen das, aber wir kennen auch das andere. Beim Eros-Konzept, da stehen immer liebevolle Gefühle am Anfang. Man schaut jemand an und denkt, wow, voll sympathisch. Es gibt ja, ich bin ja Schwabe eigentlich, ne? Und seit ich im Badischen wohne, das ist schon ziemlich lang, habe ich entdeckt, es gibt Badische und Unsympathische. Ja? Und das Eros-Konzept, das hat immer Sympathische, ne? Das fängt immer mit Gefühl an. Der ist mir, oder die ist mir sympathisch, ne? Die mag ich. Das fängt mit dem Gefühl an. Und dann kommt was. also das Gefühl, dass da am Anfang des Prozesses steht, ohne dass auch gar nichts läuft. Auf das wartet man. Wenn ich dann einen Menschen habe, der nicht sympathisch ist, sondern nur badisch, dann passiert da gar nichts. Und das kann praktisch so aussehen. Von liebevollen Gefühlen zu liebevollen Gedanken und schließlich sogar zu liebevollen Taten. Ist ja wunderbar, dass wir die dann auch haben. Aber das Gefühl am Anfang, dass uns dann manchmal im Weg steht oder sogar oft, Manuel ist mir unsympathisch. Ich habe jetzt einen Namen gewählt, von dem ich hoffe, dass er hier in der Gemeinde nicht vorkommt. Manuel. Haben wir einen? Nee, haben wir nicht, gell? Okay. Es könnte irgendjemand sein. Manuel ist mir also unsympathisch. Die Gedanken, die ich ihm gegenüber habe, hoffentlich begegne ich dem heute nicht im Gottesdienst. Oder bei der Arbeit. Oder auf dem Weg zum Einkaufen. Und die Tat könnte dann sein, ich gehe ihm einfach aus dem Weg. Dem Manuel. Das ist das Eros-Konzept, das einfach nur vom Gefühl ausgeht. Das Agape-Konzept hat einen anderen Ansatz. Weil die Liebe vom Liebenden selbst ausgeht, brauchen bei diesem Konzept nicht liebevolle Gefühle am Anfang zu stehen, denn wir entscheiden uns zunächst einmal, liebevolle Gedanken zu denken. Zu dieser Willensentscheidung ist jeder Mensch, der selbst die Liebe Gottes erfahren hat, in der Lage. Unsere liebevollen Gedanken befähigen uns nun, liebevolle Taten zu tun für diese Person. Und diese Taten haben am Ende auch das Resultat, dass unsere Gefühle sich verändern. Das hat diese Claudia in ihrem sehr offenen Schreiben deutlich gemacht. Sie hat gemerkt, am Ende haben sich auch ihre Gefühle gegenüber der anderen Person tatsächlich verändert. Aber es fängt mit einer Entscheidung an, mit liebevollen Gedanken. Da könnte heißen, Gott liebt Manuel, ich weiß das. Und deshalb entscheide ich mich, ihn auch zu lieben. Das entscheide ich. Und dann kommen liebevolle Taten. Ich gehe bewusst auf Manuel zu und plaudere einfach freundlich mit ihm. Sag was Freundliches. Ich gehe einfach einen Schritt. Ich durchquere einen Raum und tu's. Tu's einfach. Und das Dritte ist, dass ich entdecke im Laufe der Zeit, ich beobachte, dass Manuel mir längst nicht mehr so unsympathisch ist, wie ich früher empfunden hatte. Unsere Gefühle werden diesem Konzept auch nicht ausgeklammert. Die gehören einfach in unser Leben. Sie gehören dazu. Und das ist gut so. Aber sie stehen hier nicht am Anfang, sondern am Ende des Prozesses. Mit anderen Worten, sie folgen unseren Gedanken und Taten. Agape-Liebe bedeutet, du musst nicht darauf warten, bis liebevolle Gefühle in dir aufgestiegen sind, um irgendetwas zu tun, andere Menschen zu lieben. Weil nämlich Gottes Liebe in dir ist, kannst du dich für liebevolle Gedanken und Worte bewusst entscheiden, auch heute in diesem Gottesdienst. Und vielleicht zeigt dir der Heilige Geist in diesem Augenblick auch Menschen, wo das gut und wichtig und dran wäre, gerade in den nächsten Tagen. Du kannst dann staunen und beobachten, wie die Liebe, die durch deine Gedanken, Veränderung, durch deine Worte und Taten, die du entschieden hast zu tun, fließt zu anderen Menschen und erleben, wie dein Gefühl heil wird, neu wird, emotional reif wird. Und was könnte dein Schritt sein nach diesem Gottesdienst? Nochmal zurück zu diesem Text, den wir über der Predigt hatten. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Also da steht nicht, wenn wir uns sympathisch finden und dann vielleicht auch was tun, bleibt Gott in uns, sondern wenn wir uns untereinander lieben mit dieser Agape. Und das ist eine Entscheidung, zu der uns Gott heute Morgen ermutigen möchte, einen Schritt zu tun, es zu wagen, heute vielleicht noch den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und jemanden anzurufen und ihn damit zu ermutigen, zu segnen, eine Verabredung zu treffen. Wann können wir uns wieder sehen? Ich lade dich zu einer Tasse Kaffee ein. Vielleicht können wir mal uns abends treffen. Was ist dein nächster Schritt? Was willst du heute vielleicht noch tun? Denk an einen Menschen, der auf deine Liebe angewiesen ist, bei dem du vielleicht bisher Schwierigkeiten hattest, ihm diese Liebe zu zeigen. Lass dich herausfordern, lass dich einladen, diese Liebe Gottes auch dort zu leben. Das ist Himmel auf Erden, wo diese Liebe gelebt wird. Und das ist so unschlagbar attraktiv, auch unter uns, wenn wir sie leben. Willst du? Wollen wir? Lass mich beten. Vater im Himmel, wenn wir anfangen, über Gefühle nachzudenken, dann merken wir manchmal ein Chaos in uns von Höhen und Tiefen nach allen Seiten hin. Und manchmal haben wir zu kämpfen mit diesen Gefühlen und manchmal sind wir überwältigt von ihnen. Aber danke, dass du begonnen hast, durch deinen Heiligen Geist in unserem Gefühl auch zu wirken und Heilung herzustellen, Erneuerung und die Schönheit, Gefühle miteinander zu teilen, zu erleben. Freut euch mit denen, die sich freuen, und weint mit denen, die weinen. Und danke, dass du uns befähigt hast, einander und dir so nahe zu kommen, auch in der Gefühlswelt. Aber wir brauchen deine Hilfe, Herr, dass es gelingt. Wir brauchen deine Hilfe durch die Kraft deines Geistes. Und danke, dass du, wenn wir bitten im Namen von Jesus, uns so gerne deinen Geist gibst, deine Kraft gibst, damit wir lieben können. Und so seid gesegnet im Namen von Jesus, dass ihr Menschen seid, die so lieben können, wie Jesus geliebt hat. Amen. Es geht schon nah. Das ist eine Predigt, wo man nicht sagen kann, ja, das braucht vor allem die Melli, ne? Nee. Das heißt, Sika braucht es auch. Ich glaube, alle von uns brauchen es. Ich brauche es. Und vielleicht ist eine Entscheidung nötig, wie wir es gehört haben in diesen Beispielen, eine Entscheidung, die wir in unserem Herzen treffen. Ich möchte. Aber Jesus, ich brauche neu, dass du mich füllst. Wenn wir heute Morgen das Abendmahl feiern und jeder ist eingeladen, daran teilzunehmen, ich weiß nicht, ob alle das bemerkt haben beim Reinkommen, wenn noch jemand etwas braucht, sagt der Claudi, sie ist gerne bereit, euch nochmal was zu bringen. Wer jetzt am Abendmahl teilnehmen möchte, das ich gleich einsetzen werde, kann man ja innerlich auch diese Entscheidung zu Jesus bringen. Jesus, du siehst, wo ich da versagt habe, du siehst, wo ich da Hilfe brauche, aber ich will von Herzen gerne. Und dass wir dann sagen, Jesus, ich verbünde mich neu mit dir, auch mit diesem Abendmahl. Und rechne ganz fest darauf, dass du mich ermutigst, bestärkst, dass du mich ausrüstest mit der Kraft, die nötig ist, mit deiner Agape-Liebe. Und wir dürfen eins wissen, Gott ist treu. Wenn wir ihn bitten, wird er es uns geben. Und so lade ich ein, an diesem Abendmahl teilzunehmen. Paulus hat im 1. Korintherbrief Kapitel 11 geschrieben, Folgendes habe ich vom Herrn empfangen und euch überliefert. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. So oft ihr dieses Brot esst, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Nach dem Essen nahm er den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr das Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat. Und er verkündet es, bis er kommt. Bevor wir das zu uns nehmen,